NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. März 1897. Der Geburtstag der Krankenschwester Luise von Oertzen.
Jeder hilft an der Verteidigung des Vaterlandes auf seinem Platz mit. Im Berliner Sportpalast wurden 4000 freiwillige Helferinnen des Roten Kreuzes vereidigt.
Die Rotkreuzschwestern, aufgestellt in Reih und Glied, schworen dem Führer die Treue.
Adolf Hitler!
Nach gründlichster Schulung und Prüfung gehen sie nun in die Lazarette der Front und der Heimat.
Das Deutsche Rote Kreuz, ein ursprünglich humanitäres Hilfswerk im Dienst des NS-Staates. Das war auch im Sinn der Generaloberin Luise von Oertzen. Geboren am 3. März 1897, heute vor 120 Jahren, widmete sie ihr Berufsleben ausschließlich dem DRK.
Sie arbeitete seit 1924 im Roten Kreuz, war seit 1933 Oberin des Clementisenhauses in Hannover und schon 1935 als Generaloberin aller Rotkreuz-Schwesternschaften tätig. Sie war dort mit 38 Jahren gegen die herrschenden Konventionen phänomenal jung.
Die Entscheidung für das Rote Kreuz war kein ungewöhnlicher Schritt für die jüngste Tochter einer evangelischen Adelsfamilie aus Mecklenburg. Allein das Tempo ihres Aufstiegs überraschte. Ehrgeiz allein hätte wohl nicht die Türen geöffnet. Luise von Oertzen galt schon früh als parteinah.
Sie trat 1937 in die NSDAP ein und man muss sagen, zuvor war die Aufnahme in die Partei generell gesperrt worden,
sagt der Historiker Dr. Ludger Teves von der Universität Potsdam.
Später verwies Luise von Oertzen darauf, dass eine fehlende Mitgliedschaft der Generaloberin von Hitler nicht hingenommen worden wäre.
Sympathie für den NS-Staat als taktisches Kalkül? Zumindest war das später ihre Deutung.
Nach 1945 hat Luise von Oertzen eine Darstellung zu Papier gebracht, warum aus ihrer Sicht das Rote Kreuz einfach kooperieren musste mit den Nationalsozialisten.
Es ging ihr darum, die DRK-Schwesternschaft als eigenständige Organisation zu erhalten. Das gelang.
Immerhin verzichtete nach der Kooperation das Regime darauf, die Rotkreuz-Schwestern ideologisch zu reinen NS-Schwestern zu degradieren.
Aber trotz dieser formalen Selbstständigkeit waren die DRK-Schwestern früh eingebunden in den NS-Apparat und seine Kriegspläne.
So wurden aus einigen Mutterhäusern Schwestern gefragt von ihrer Oberin, ob sie im Fall eines Konfliktes in Lazaretten der Wehrmacht Dienst tun möchten. Und die Schwestern wurden im Rahmen einer Einweisung oder Reserveübung für einige Wochen in Friedenszeit 1935-36 zur Wehrmacht abgestellt.
Der Übung folgte ab September 1939 der Ernstfall.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Die Wehrmacht überfiel Polen und profitierte dabei auch von der medizinischen Logistik. Um die verwundeten Soldaten kümmerten sich gut ausgebildete Ärzte und Krankenschwestern, die im ersten Kriegsjahr ausschließlich vom Deutschen Roten Kreuz gestellt wurden. Erinnerungen von Betroffenen.
Also es war schon ein bisschen Abenteurerlust dabei, muss ich schon ehrlich gestehen, nicht? Ich bin natürlich voll Idealismus losgezogen und wollte Verwundete pflegen.
Niemand hatte das Gefühl, an einem Angriffskrieg teilzunehmen. Die völkische Propaganda hatte ganze Arbeit geleistet.
Die Frau ist Mutter. Das bedient das Bild im Nationalsozialismus.
Und das blieb sie auch hinter der Front.
Ich kann mich an einen Patienten erinnern, der war auch noch sehr jung. Und er sagte zu mir, ich sollte ihn doch mal streicheln. Der hat nicht mich als Frau gemeint, der hat seine Mutter vermisst.
Also die Schwester sollte praktisch die Heimat an die Front bringen. Sie sollte dem Soldaten mütterlich zur Seite stehen.
Sagt die Historikerin Monika Scheidhammer-Placke. Ein Programm, das die Generaloberin Luise von Oertzen nach Kräften unterstützte. Sie pendelte zwischen den Frontabschnitten, besuchte Lazarette in Sizilien, Nordafrika, Frankreich und an der Ostfront. Zu Hause gab es jede Menge Lob für so viel Einsatz.
Es gibt denen, die draußen stehen und die gemeinsam mit den Soldaten in hinreißender Pflichterfüllung ihre Arbeit tun, viel, wenn die Generaloberin den Weg zu ihnen findet. Denn Generaloberin von Oertzen kommt als ein Stück Heimat zu ihnen allen.
Aber das Trommelfeuer der Propaganda konnte das Elend in den Lazaretten nicht wirklich übertönen. Spätestens als die deutschen Armeen in die Defensive gerieten, die Opferzahlen stiegen, verstummte die Begeisterung. Ludger Teves.
Dabei muss man wissen, dass im Kriegslazarett nur die Soldaten versorgt werden, die nicht transportfähig sind. Das heißt, die Schwestern bekommen von vornherein die krassen Bilder vor Augen. An der Front werden täglich Soldaten mit fürchterlichsten Verletzungen eingeliefert. Das ist ein Schock gewesen.
Mit der Kriegsdauer wurden immer jüngere Schwestern zwangsweise rekrutiert. Sie erlebten ihren Einsatz längst nicht mehr als Abenteuer. Krieg, Lazarett und Verwundung wurden zum Spiegelbild einer gestohlenen Jugend und einer düsteren Zukunft.
Also ich habe eigentlich mitgelitten. Vor allen Dingen, wenn es so ganz junge Menschen waren, das habe ich nicht gut vertragen.
Die jungen Männer, die da liegen und viele von denen sterben, das sind Männer, die vielleicht nach 1945 auch Heiratskandidaten von Schwestern gewesen wären, die dann eventuell auch das Rote Kreuz verlassen hätten. Es wird also eine Ebene hergestellt, ein Pflegeverhältnis und ein Alltag, der psychisch äußerst belastend ist, nachdem nach 1945 aber keiner gefragt hat.
Es fragte nach dem Krieg auch niemand nach der Rolle des Deutschen Roten Kreuzes im NS-Staat. Dieses Kapitel arbeitete die Hilfsorganisation erst Jahrzehnte später auf. Es ging nach 1945 alsbald um eine Neuorganisation, federführend dabei Luise von Oertzen. Ihr Verdienst um die Selbstständigkeit der Rotkreuzschwestern zählte mehr als die Nähe zum NS-Regime. Ab 1952 leitete sie die DRK-Mutterhäuser und damit auch die DRK-Schwesternschaft. Ein wirklicher Neubeginn war mit der Spitzenfunktionärin nicht zu machen, denn sie war überzeugt,
es geht um die Tradition der deutschen Krankenpflege.
Und für diese Tradition standen die Mutterhäuser. Hier lebten die Krankenschwestern und Helferinnen in einer ordensähnlichen Gemeinschaft, gleichgültig, ob die von konfessioneller Seite oder vom Deutschen Roten Kreuz betrieben wurde. Professorin Susanne Kreuzer, Pflegewissenschaftlerin und Historikerin an der Fachhochschule Münster.
Das Mutterhaussystem kann man sich so vorstellen, dass es eine Zentrale gibt. Also wenn die Frauen in die Gemeinschaft eintraten, entschieden sie sich, ihr Leben in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Und dafür erhielten sie eine Ausbildung und eine lebenslang zugesicherte Versorgung.
Das bot vielen Frauen im zerstörten Deutschland eine attraktive Perspektive.
Das war noch Anfang der 50er Jahre, wenn man sich diese Nachkriegsverhältnisse vorstellt, ein enormes Angebot. Das führte gerade in dieser Nachkriegszeit, wenn man an diese großen Flüchtlingsströme aus den ehemaligen Ostgebieten denkt, zu nochmal wirklich enormen Eintrittsboom dieser Gemeinschaften.
Und ein verändertes Frauenbild stärkte diesen Zuspruch.
Das Interessante, wenn man auf diese Pflegegeschichte guckt, ist, dass es ein zweites starkes Frauenleitbild gibt, nämlich das der ledigen zölibatären Frau, die einer qualifizierten Arbeit nachgeht. Das ist ein Ideal, an dem sich junge Frauen orientiert haben, als die in der Nachkriegszeit in diese Gemeinschaften eingetreten sind.
Ehe und Familie fanden hier keinen Platz. Das war ganz im Sinne einer Luise von Oertzen. Ihr Leitspruch:
Die Tracht ist unsere Gesinnung.
Die Krankenschwestern lebten Verzicht und Selbstlosigkeit. Erwartet wurde barmherzige Zuwendung, oft über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus.
In den Krankenhäusern war es gängig, dass die Krankenschwestern früh morgens begannen. Die arbeiteten dann bis mittags, machten dann eine längere Mittagspause, wenn der Arbeitsanfall im Krankenhaus gering war, und begannen dann wieder nachmittags und arbeiteten so lange auf den Stationen, wie es eben nötig war. Also so eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 70 bis 80 Stunden war nicht ungewöhnlich.
Knochenarbeit auf den Stationen, wobei das Bild in der Öffentlichkeit eher von Groschenromanen und Arztfilmen geprägt wurde.
Sie sind ein prachtvoller Kerl, Berthe. Wenn ich Sie nicht hätte.
Aber ich tue doch gar nichts Besonderes.
Das ist es ja gerade. Trotzdem läuft alles wie am Schnürchen.
Charmoffensive eines Chefarztes mit garantiertem Happy End. Rund 80 Minuten später.
Berthe?
Jörg, bist du wirklich da?
Dann Kurs, Schluss und Geigen. Die blonde Krankenschwester und ihr Chef im Glück vereint. Heile Welt statt rauem Schwesternalltag. So besaß die Mehrzahl der Schwestern damals noch nicht einmal einen individuellen Arbeitsvertrag. Sie unterstanden vielmehr der Dienstaufsicht der Mutterhäuser. Die diktierten mit sogenannten Gestellungsverträgen den Alltag in den Krankenhäusern, eine frühe Form der Leiharbeit. Wer raus wollte, den traf erst einmal die moralische Ausgrenzung. Luise von Oertzen schrieb:
Wer die Heimat des Mutterhauses verlässt, zeigt, dass er die Geborgenheit nicht nötig hat.
Wer ging, verlor aber mehr als nur die vermeintliche Geborgenheit.
Die soziale Gemeinschaft bricht mit einem. Nun, das nächste ist, dass die soziale Absicherung wegbricht, weil die Gemeinschaften sorgen nur für ihre Mitglieder. Wenn ein Austritt in einem höheren Lebensalter erfolgt, dann drohte bittere, bittere Armut.
Die Machtfülle der Mutterhäuser provozierte Widerstand. Gewerkschaften, Arbeitsrechtler und die SPD im Bundestag wollten die Krankenschwester den anderen Frauenberufen gleichstellen, forderten die immer noch fehlende, klar definierte Ausbildungsordnung. Das wollte Luise von Oertzen zusammen mit Spitzenfunktionären von katholischer Caritas und der evangelischen Diakonie unbedingt verhindern. Ihre Forderung?
Rechtsschutz für die Haube. Wir wollen das Ethos der deutschen Krankenpflege nicht durch die Heranbildung akademischer Schwestern gefährden.
Ihre Lobbyarbeit hatte Erfolg. Das Gesetz zur Krankenpflege aus dem Jahr 1957 brachte keine wirklichen Fortschritte für die Pflegekräfte. Eine christlich-konservative Allianz aus Hilfsverbänden und CDU-Regierung hatte noch einmal die Mutterhäuser gestärkt. Den schwindenden Zuspruch konnte aber auch die einflussreiche DRK-Generaloberin nicht aufhalten.
Es ist eine Abstimmung mit den Füßen. Die Frauen treten nicht mehr ein.
Die Mutterhäuser boten im Nachkriegschaos ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit. Das zog nicht mehr in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs Mitte der 50er Jahre.
Junge Frauen wollen nach wie vor in den Pflegeberuf. Es ist nach wie vor eine Arbeit, die sie gerne ausüben wollen, aber nicht mehr zu den Bedingungen.
Die fehlende Aufwertung führte so geradewegs in den Pflegenotstand.
Dann entsteht ein gravierender Personalmangel. Und dann haben wir die Situation, das ist immer Stichwort Wirtschaftswunder. Es entstehen neue Krankenhäuser überall. Also jede Stadt, die was auf sich hält, baut ein neues Krankenhaus. Und diese neuen Krankenhäuser, die müssen bespielt werden. Die brauchen Pflegepersonal.
1957 fehlten schon 30.000 Krankenschwestern. Und 70.000 Betten sollten für eine flächendeckende Versorgung noch dazukommen.
Und das ist dieser Pflegenotstand, der wirklich der zentrale Motor ist, dass dieses Berufsbild verändert werden muss.
Zudem stellten die Arbeitsabläufe die Krankenschwestern vor neue Aufgaben.
Es ist eine zunehmende Spezialisierung und eine Technisierung der Krankenversorgung. Ein Beispiel wäre die Einrichtung von Intensivstationen, also die Anforderungen an die Ausbildung, Professionalisierung verändern sich. Das ist ein anderer wichtiger Motor. Also auch die Ärzte verlangen dann immer weniger nach einer christlich geprägten Schwester, sondern die verlangen Schwestern, die mit den modernen technischen Apparaten umgehen können, sich in diesem ganzen System bewegen können.
Luise von Oertzen, die Protagonistin der traditionellen Krankenpflege, starb 1965 im Alter von 68 Jahren. Sie erlebte, wie das System der Mutterhäuser an Bedeutung verlor. Die Krankenpflege wurde aufgewertet. Aus dem selbstlosen Dienst entwickelte sich ein moderner Beruf. Die Gefahr der Krise, die auf dem Rücken der Pflegenden ausgetragen wird, war und ist damit noch längst nicht gebannt, Susanne Kreuzer.
Sie haben mit einer unglaublichen Verwaltungslast zu tun, die häufig gar nicht unbedingt dem Patienten dient, sondern Abrechnungszwecken dient oder Forschungszwecken, also wo sie ganz andere Interessen noch bedienen. Für jede Handlung gibt es quasi Best-Practice-Vorstellungen, was die Pflegenden heute alles zu schaffen haben. Und gleichzeitig stehen sie aber in einem unglaublichen Ökonomisierungsdruck.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an Luise von Oertzen, die am 3. März 1897 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.